Letztes Jahr, noch bevor der Winter eingebrochen ist, gab es in diesem Land viele Aufrufe an die Bevölkerung, in gewissen Hinsichten des Lebens sparsam zu sein, nichts zu vergeuden, ja, vor allem nicht Heizungen oder sowas, also keine Ahnung, Heizungen, volle Pulle und Fenster auf, schlechte Idee, gut, das wusste man auch schon vorher, aber das war letztes Jahr besonders intensiv, da wurde dafür viel Werbung gemacht. Ironischerweise gibt es in diesem Land gleichzeitig eine Vereinigung, ich glaube, die heißt irgendwie Bund Deutscher Steuerzahler oder irgendwie sowas, Bund der Steuerzahler, die sich jährlich damit auseinandersetzt, ja, wo Dinge vergeudet werden, also wo Steuergelder vergeudet werden. Da gibt es ganz ominöse Geschichten, Brücken, die irgendwo im Nirgendwo stehen und für nichts gebraucht werden oder andere, ja, interessante und lustige Beispiele teilweise, beziehungsweise lustig, ja, vielleicht nur so im Ansatz, wenn man so drüber nachdenkt, ist das eigentlich ärgerlich. Und so merken wir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, ist das Thema Vergeudung, speziell vielleicht in diesem deutschen, westeuropäischen Raum, schon ein relativ präsentes Thema. Ich glaube, wir Deutschen haben auch eher so den Ruf, dass wir nicht allzu sehr vergeuderisch sind, verschwenderisch. Gut, das kann ich jetzt aber auch nicht so gut beurteilen, aber das ist so mein Eindruck. Auch in der Bibel wird das Thema der Vergeudung durchaus kritisch gesehen. Jesus zum Beispiel verurteilt in dem Gleichnis mit den Talenten, sagt er ganz klar, dass der Knecht, ich werde das nur ganz, ganz kurz umreißen, dass der Knecht, der sein Talent einfach vergraben hat, der hat es im Grunde vergeudet, er hat nichts daraus gemacht, er hat es nicht wirklich wirkungsvoll eingesetzt. Und das wird dort sehr kritisch ausgelegt und sehr kritisch auch beurteilt und bewertet. So sehen wir also Vergeudung, das assoziieren wir meistens mit irgendwie negativen Gedanken, durchaus auch zu Recht. Ich möchte heute dieser Frage nachgehen, ob es dann auch eine gute Vergeudung gibt. Also gibt es denn sowas wie sinnvolle Vergeudung, Vergeudung, die gut ist, der wir lobend zustimmen würden. Es ist ganz interessant, dass ausgerechnet Jesus eine ganz besondere Art der Vergeudung in seinem Leben und seinem Wirken als sehr gut bezeichnet hat. Und ich möchte diese Vergeudung heute mit uns mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und mal schauen, was wir daraus lernen können und was diese Situation und dieses Beispiel, das uns dort gegeben wird, was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Welche Auswirkungen soll das auf unser Leben haben? Und vor allem, was hat das auch mit dem zu tun, an was wir heute denken? Ja, wir denken ja, wir feiern ja heute oder wir halten heute wieder das Abendmahl. Und auch dabei erinnern wir uns an eine Sache, die irgendwie mit diesem Thema Vergeudung zusammenhängt. Wir werden gleich sehen, wie. Die Situation, die ich lesen möchte, finden wir in eigentlich fast allen Evangelien. Aber ich möchte sie aus dem Markus-Evangelium lesen und dort finden wir sie im 14. Kapitel. Zeitlich ist diese Situation so einzuordnen, dass es, sage ich mal, sehr nah an dem Zeitpunkt der Kreuzigung passiert ist, dieses Geschehen. Ja, dieses Ereignis ist in unmittelbarer Nähe zur Kreuzigung passiert, entweder kurz vor der Passionswoche oder mittendrin. Da gibt es gute Argumente für beide Seiten. Aber die Situation finden wir im Markus-Evangelium Kapitel 14. Ich sage nicht mehr zum Kontext, wir lesen gleich die Geschichte und es ist eine sehr bekannte Geschichte. Das ist auch aus gutem Grund. Ich lese im Markus-Evangelium im Kapitel 14 ab Vers 3. Jesus war in Bethanien, das ist ein Ort ganz in der Nähe von Jerusalem. Er hat quasi in der Passionswoche oder auch kurz davor dort immer seine Zeit verbracht und ist dann immer für die Tage nach Jerusalem gekommen. Und ab Vers 3, als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Einige aber waren unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was macht ihr ihr Schwierigkeiten? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie vermochte. Sie hat im Voraus mein Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, und das ist der Grund, weshalb wir alle diese Geschichte so gut kennen, wo irgend das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch davon geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Eine sehr interessante Situation, wie ich persönlich finde. Und das ist die erste Situation, die wir uns einmal ein bisschen näher anschauen. Wir werden zum Ende der Predigt, werde ich nochmal eine zweite Situation ganz kurz aufgreifen. Aber zunächst schauen wir uns hier diese Situation einmal an. Was passiert hier? Was hat diese Frau getan? Und ich möchte das nochmal ein bisschen konkreter fragen. Was hat diese Frau für Jesus getan? Nun, diese Frau, im Johannesevangelium scheint hervorzugehen, dass das wahrscheinlich Maria Magdalena war. Diese Frau kommt zu Jesus. Jesus und seine Jünger sitzen dort beisammen. Sie kommt, sie holt ein kleines Alabasterfläschchen hervor. Ein Alabasterfläschchen, das war so eine Art Gipskeramik, also das war so eine Gipsmasse, die man sehr schön polieren konnte. Sie kommt zu Jesus und diese Alabasterfläschchen, die hatten diese Eigenschaft, dass sie versiegelt wurden mit Wachs oder auch mit Ton. Das heißt, wenn man das, was drinne war, nutzen wollte, dann musste man zwangsweise dieses Fläschchen aufbrechen. Deswegen steht hier auch, sie zerbrach es. Und dann konnte man den Inhalt nutzen. Und sie kommt mit diesem Fläschchen, zerbricht es und der Duft war wahrscheinlich, ich gehe stark davon aus, dass er vielen Jüngern gar nicht alltäglich bekannt war. Denn das, was in diesem Fläschchen war, war eine sehr kostbare Narde. Und sie gießt diese Narde, dieses Öl, dieses aromatische Öl, gießt sie über den Kopf Jesu. Sie gießt es über sein Haupt. Und in diesem Augenblick, als die ersten Jünger realisiert haben, was dort gerade passiert ist, ist wahrscheinlich einigen von ihnen ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Denn diese Narde hatte sehr, sehr hohen Wert. Die Inhaltsstoffe, aus der diese Narde hergestellt wurden, die musste man im Himalaya-Gebirge ernten und dort in einer ganz bestimmten Höhe, so zwischen 3.500 und 5.500 Metern. Also das ist selbst heute schon nicht einfach zu bekommen, das kann man also nicht einfach irgendwo anbauen. Und selbst wenn man es dann angebaut hat oder abgebaut hat, muss man es weit transportieren. Dementsprechend war dieses Produkt, dieses Mittel, unfassbar teuer. Also wir würden heute sagen, es ist fast schon dekadent, sowas zu besitzen. Die Jünger sagen dann, oder einige der Jünger, es gab da auch einen Wortführer, der das an dieser Stelle hier besonders betont hat. Aus den anderen Evangelien geht hervor, dass Judas so ein bisschen der Initiator war, aber er war nicht alleine. Die anderen haben mit eingestimmt und wir werden gleich auch verstehen, warum. Denn diese Narde war über 300 Denare wert. Ein Denar war in etwa ein Tageslohn. Also wir reden hier von einem Jahresgehalt, das innerhalb weniger Sekunden über den Kopf Jesu geflossen ist. Ein Jahresgehalt. Das hab ich. So ein Jahresgehalt erstmal in so einem Fläschchen zu besitzen, das ist schon sicherlich nicht vielen Jüngern vergönnt gewesen. Die kamen ja teilweise aus eher einfachen Verhältnissen. Aber dann auch noch in so kurzer Zeit über Jesu Kopf gießen. Ich meine, klar, ein wichtiger Lehrer hat viele Kranke gesund gemacht und solche Sachen. Aber war das nicht ein bisschen zu heftig? War das vielleicht nicht ein bisschen zu viel auf einmal? Wenn wir diese Frage so an uns mal richten würden und sagen würden, ja, also war das nicht wirklich vergeudet? Also diese Frage ist ja durchaus nachvollziehbar, oder? Können wir diese Frage nicht auch gut verstehen? Wenn wir diese Frage jetzt hier stellen würden, ja, war das, ich sag mal, ist so viel Abgabe auf einmal, ist das nicht Vergeudung? Ja, nein, vielleicht. Hätte man das nicht vielleicht besser portionieren können oder sowas? Nein, diese Frau entscheidet sich, dieses Fläschchen kaputt zu machen und alles, was damit zusammenhängt, Jesus zu geben. Das war im Endeffekt sowas wie eine Einbahnstraßenhingabe, möchte ich das mal nennen. Eine ziemlich absolute Tat. Ein ziemlich absolutes, sichtbares Zeichen dafür, was Jesus ihr wert war. Wir haben das passt so perfekt, ich finde es genial, wir haben uns ja auch nicht abgesprochen mit Erich, aber Erich hat es gerade schon beleuchtet, dass es in der Gesellschaft und im Umfeld von Jesus Menschen gab, bei denen es genau umgekehrt, ja. Da war es quasi im Herzen nicht vorhanden, aber sie haben das versucht, nach außen irgendwie darzustellen. Und hier sehen wir in dem Leben dieser Frau, in der Tat, was sie tat, dass im Herzen war sie voll bei Jesus. Sie war voll hingegeben für ihren Herrn und das hat sich nach außen hin auch ausgewirkt. Und das hat sich hier durch diese Tat gezeigt. Nicht, um sich irgendwie selber darstellen zu wollen, das war überhaupt nicht ihre Absicht. Sie wollte einfach nur das, was sie hatte, Jesus geben. Und Jesus rechnet ihr das hochlobend an und er sagt, das, was sie getan hat, war so besonders, es war so eine gute Vergeudung, wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf. Also das ist wahrscheinlich auch die einzig wirklich gute Vergeudung in der Bibel, die wir finden werden, weil wir werden dazu aufgefordert, gut Haus zu halten. Aber an dieser Stelle eine so gute Vergeudung, dass es in der ganzen Welt gepredigt wird und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man von dieser Frau reden. Und das ist tatsächlich so gekommen. Das ist eines der bekanntesten Ereignisse in der Bibel. Die Frau lebt hier eine sichtbare, eine aufopfernde Liebe. Und wenn man diese Frage jetzt beantwortet hat, was hat diese Frau getan? Sie hat sich aufopfernd für Jesus ein Stück weit hingegeben, das dadurch gezeigt, dass sie alles für Jesus gegeben hat, das Wertvollste, was wahrscheinlich das Wertvollste, was sie hatte oder das gehörte. Ich meine, sie war wohlhabend, deswegen konnte sie sich diese Nadel leisten, ja? Also sonst wäre sie nie in ihren Besitz gekommen. Sie wird viel gehabt haben, aber sie war sich nicht zu schade, das zu geben und von dem, was sie konnte, zu geben. Ein Riesenvorbild, ein Riesenbeispiel, von dem wir viel, viel lernen können. Noch bewundernder wird das Ganze, wenn man sich darüber im Klaren wird, was Jesus denn getan hat, beziehungsweise, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Größte getan hat. Lieber Zuhörer, bitte vergegenwärtige dir, dass das vor der Kreuzigung war. Wir halten heute das Abendmahl. Wir erinnern uns heute daran, dass Jesus das Größte bereits getan hat und eigentlich sollten wir es viel leichter haben, mindestens genauso hingebungsvoll wie diese Frau zu sein, oder? Sie hat das noch nicht gesehen. Ich bin mir sicher, sie hat es geglaubt, denn Jesus hat es schon gesagt. Ich bin mir sicher, sie hat es geglaubt. Aber sie hat es noch nicht gesehen. Wir wissen es schon. Wir wissen schon, dass Jesus sich hingegeben hat. Wie viel geben wir? Wie geben wir uns hin? Und lasst uns doch mal einen Blick darauf werfen, was hat Jesus getan? Wir haben nicht die Zeit, um jetzt die ganze Leidensgeschichte nochmal durchzulesen, aber wir nehmen uns heute ja ganz besonders die Zeit, daran zu denken. Und ich möchte auch diese Zeit entsprechend dann nutzen, um uns einmal daran zu erinnern. Es gibt eine Passage in der Bibel, die das wunderbar in Kürze zusammenfasst. Ich möchte aus dem Philipperbrief lesen, aus dem 2. Kapitel. Dort fordert Paulus die Philipper zu dieser Gesinnung Christi auf und er sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war. Und er schildert das in Kapitel 2 ab Vers 5. Ich lese das vor, wer möchte, kann gern mitlesen. Philipper Kapitel 2 Vers 5. Das beantwortet die Frage, was hat Christus denn für uns getan und auch für diese Frau? Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, da er in der Gestalt Gottes war, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, also er hielt das nicht so fest, er hielt das nicht für einen Raub fest, sondern sich selbst zu nichts machte. Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Lieber Zuhörer, ich glaube, wenn wir das Abendmahl halten, dann erinnern wir uns an die größte Vergeudung der Weltgeschichte. Natürlich ist das keine Vergeudung gewesen. Aus der Perspektive Gottes war das ein wertvoller Einsatz. Es war etwas, mit dem er sich in einem unbeschreiblichen Maß verherrlicht hat, verherrlichen wird und jetzt schon verherrlicht. Aber stellen wir uns das mal vor, da ist ein Sünder, ein Mensch, der in Sünde gefallen ist, der nicht mal nach Gott fragt und für diesen Menschen gibt der Vater seinen Sohn das Liebste, was er hat und lässt ihn am Kreuz sterben. Das hat Jesus für diese Frau getan, das hat Jesus für dich getan und für mich. Das hat er vergeudet. Dagegen ist ein Jahresgehalt gar nichts. Nichts. In Römer 5 lesen wir das wunderbar zusammengefasst. Ich möchte das kurz vorlesen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist eine Hingabe, die wir niemals in irgendeiner Weise wirklich zurückgeben können. Also keine Sorge, wenn du dich fragst, oh, gibt es den Zustand, dass ich mir irgendwann zu viel hingegeben lebe? Nein, den wird es nicht geben. Keine Sorge. Den wird es nicht geben. Wie Jesus sich für dich und für mich hingegeben hat, das können wir niemals wieder gut machen. Und das ist auch gut, dass wir das nicht brauchen, denn dann könnten wir ja niemals gerettet werden. Wir bekommen diese Erlösung und das, was Jesus für uns getan hat, das bekommen wir aus Gnade geschenkt. Aber wie ist unsere Reaktion dann? Wie lebst du als Kind Gottes, der du diese Gnade bereits bekommen hast, der du diese Gnade bereits erlebt hast? Wie gibst du dich für Jesus hin? Diese Jüngerin, die war nicht in erster Reihe, sie war nicht eine der 12 oder so. Sie war immer mit dabei und sie war bereit, alles zu geben. In diesem Fall ist das jetzt vielleicht sehr finanziell hier, oder man könnte schnell den Eindruck bekommen, ja, das ist sehr finanziell alles bezogen. Auch wenn wir Paulus zum Beispiel, wenn wir lesen, wie Paulus an die Korinther geschrieben hat, im 2. Korintherbrief, dass er sagt, wo er sie ermutigt, ja, zu geben und zu spenden, und wo er sagt, denn dadurch wird eure Liebe bewiesen. Das ist ein Beweis eurer Liebe, eurer Hingabe, ja, wie sehr ihr jetzt willig seid zu geben. Da könnte man dann schnell den Eindruck bekommen, ja, diese Vergeudung, die hat immer so einen finanziellen Charakter. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt auch ganz andere Beispiele von Vorbildern, die etwas vergeudet haben für Gott. Ein paar Verse weiter, ein paar Szenen weiter, Jesus ist bereits am Kreuz gestorben, er wurde wie der fürchterlichste Verbrecher dort an dieses Kreuz gehängt. Er war die Schande der ganzen Welt. Gott hat seinen ganzen Zorn auf ihn niederprasseln lassen und er starb dort an diesem Kreuz. Und sein Leichnam hing dort, eine Zuschaustellung, eine Schande, niemand wollte was damit zu tun haben. Und dann kommt ein Mann, als es schon Abend geworden war, Kapitel 15 im Markus-Evangelium, Vers 42, ein Mann, der seinen Ruf schon vorher so ein bisschen an den Nagel gehängt hatte, aber hier macht er das Kapitel Ansehen endgültig kaputt. Und zwar sieht er das Ganze und er ist Jesus nachgefolgt. Nicht unbedingt in erster Reihe, er war nicht einer der 12, aber er heißt Josef von Arimathäa. Und ich möchte diese Passage auch nochmal lesen, weil das ist eigentlich so die zweite Vergeudung, die im unmittelbaren Kontext der Kreuzigung Jesu passiert ist und die unmittelbar mit der Hingabe zu tun hat an ihn, an Jesus. Und die ein unglaubliches Beispiel und ein Vorbild für uns sind heute und uns herausfordern zu der Frage, was vergeuden wir für Gott? Was vergeuden wir für Jesus? Ich lese das. Als es schon Abend geworden war, also nach der Kreuzigung, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr. Man achte auf die Details. Er war angesehen und ich kann euch sagen, das war er wahrscheinlich nur bis zu diesem Tag, zumindest bei einigen Leuten. Ein angesehener Ratsherr, der auch selbst das Reich Gottes erwartete. Und er ging kühn zu Pilatus hinein, das konnte jeder sehen, und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, rief den Hauptmann herzu und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und dieser kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das feine Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die aus dem Felsen gehauen war. Da kommt ein Mann, der Ansehen hat in der Stadt. Und er legt dieses Ansehen auf den Altar und vergeudet es völlig. Der hätte mit dem Ansehen so tolle Sachen machen können. Der hätte sich so viel Zugänge verschaffen können. Aber spätestens an diesem Tag war für die meisten Leute der Stadt klar, mit Josef von Arimathäa brauchen wir nicht mehr viel zu tun haben. Der hat diesen blutigen Leichnam von Jesus da vom Kreuz runtergenommen. Hat teures Leintuch gekauft und den da eingewickelt. Was macht er eigentlich? Aber dieser Mann war sich nicht zu schade. Diese Frau, die war sich nicht zu schade. Sind wir uns zu schade? Sind wir uns manchmal, wo ist bei uns die Grenze, wo wir sagen, ja, Herr, bis dahin ja, aber weiter nicht, ja? Ziehen wir bei uns eine Grenze zu sagen, so Herr, nee, mehr hingeben, hast schon genug. Also, dass ich sonntags zum Gottesdienst gekommen bin, das ist schon viel. Das hat übrigens gar nichts mit Hingabe zu tun. Hier kommst du hin, um aufzutanken. Aber wo gibst du dich hin? Ich möchte dich heute herausfordern. Das ist vielleicht sehr herausfordernd. Vielleicht denkst du, Mann, warum nicht irgendwas Ermutigendes, was Tröstendes? Aber Geschwister, wir halten das Abendmahl, weil wir uns an die größte Vergeudung der Geschichte erinnern. Wir erinnern uns daran, wie Jesus sich selbst gegeben hat, wie Gott sein Liebstes gegeben hat. Und wie reagieren wir darauf? Wie reagierst du darauf? Ich möchte dich einladen, heute diese Frage für dich ehrlich zu beantworten. Und ich hoffe, dass du sie gut beantwortest. Wir haben unmittelbar im Kontext, Wir haben im unmittelbaren Kontext der Kreuzigung auch das Beispiel des heftigen Kontrasts. Wusstet ihr, dass direkt nach der Geschichte, wo eine Frau 300 Denare einfach so innerhalb von Sekunden verschwendet für Jesus, kommt ein Mann, der 3 Jahre lang Jesus nachgefolgt ist und der verkauft Jesus. Und wenn man das umrechnet, dann sind das nicht mal 100 Denare. Nicht mal 100 Denare war Jesus ihm wert. Die Frau hat alles für Jesus gegeben. Sie hat viel für Jesus gegeben. Und Judas hat Jesus für wenig gegeben. Die Schwelle war ganz gering, zu sagen, naja, 100 Denare, dann tausche ich Jesus schon ein. Liebe Leute, das, was wir auf dieser Welt erwirtschaften können, die Zeit, die wir für Work-Life-Balance investieren können, die ganzen Aktionen, die wir unternehmen können, das ist alles schön und gut, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus wert ist, geschweige denn, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen möchte ich dich dazu einladen, dich dazu ermutigen, gib dich Jesus bitte hin. Das ist das Beste, was wir tun können. Das ist das Beste, was wir tun können, uns ganz für Jesus hinzugeben und von dieser Frau zu lernen und vor allem von Jesus selbst zu lernen, der sich ganz für uns hingegeben hat. Und gleich werden wir das Abendmahl feiern, das Abendmahl halten. Lasst uns daran heute ganz besonders denken und uns diese Frage ehrlich beantworten. Amen. Ich möchte mit uns beten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Wer beten will, darf das gerne tun. Ich schließe dann ab.